Ja, liebe Gemeinde, wir alle haben eine Erfahrung machen müssen, nämlich die Erfahrung, was es bedeutet, auf Abstand zu leben. Das ist eine Erfahrung, die hat uns die Corona-Zeit und besonders die Lockdowns gelehrt. Und auch die Einschränkungen, die damit verbunden waren, die haben diese Erfahrung irgendwie in unser Leben hineingebrannt. Wir müssen zugeben, unsere Welt ist nicht mehr die gleiche, wie sie vor Corona war. Abstand halten, Masken tragen, eingeschränktes Einkaufen, nicht nach draußen gehen dürfen. All das sind Dinge, die unser Miteinander gestört haben. Und wenn man in dieser Zeit dann tatsächlich krank war, ja, dann sollte man sich sogar von den Leuten separieren, die einem am allerwichtigsten sind, nämlich von der eigenen Familie, sogar zu Hause. Ich weiß noch, wie es war, als ich im ersten Lockdown operiert werden musste. Ich war im Krankenhaus und ich musste eine Woche dort liegen und ich war eine Woche einfach allein. Meine Familie habe ich nur über Videochats ab und zu mal gesehen und dann gab es mal diese kurzen Gespräche mit dem Pflegepersonal. Das war so die menschliche Interaktion. Und diese Tage im Krankenhaus, die waren für mich etwas, wo ich sage, das ist eine Erinnerung, auf die hätte ich verzichten können. Wenn ich jetzt aber in die Bibel schaue und ich sehe dann sowas, dass da die Rede ist von sogenannten Aussätzigen, da muss ich mir klar machen, diese Menschen, die haben solch eine Isolation, solch eine Ausstoßung und all diese Entbehrungen noch mal vielfach stärker erlebt, als wir das haben. Das, was Corona uns so eine Zeit lang erleben ließ, das haben solche Leute nach ihrer Diagnose den Rest ihres Lebens erlebt. Denn als Aussätziger, da durftest du nicht mehr bei deiner Familie wohnen. Als Aussätziger, da wurdest du aus dem Ort, in dem du gelebt hast, verbannt. Du durftest nicht mehr einkaufen. Du durftest dich nicht mehr Menschen nähern. Selbst der Besuch von Gotteshäusern war dir verboten. Auch ärztliche Behandlung war damals quasi unmöglich. Wer Aussatz bekam, der war in der Regel dazu verdammt, sein Leben in der Wildnis oder in der Nähe einer Stadt zu verbringen und dort schlichtweg auf seinen Tod zu warten. Das war Aussatz damals. Und das war die Situation der 10 Männer, die Jesus begegnen und die ihn um Hilfe bitten. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Wir finden das in Lukas 17. Und nicht irritieren, das hier ist Persisch. Wir haben bei uns auch persische Leute. Und damit die auch den Bibeltext mitlesen können, ist das in der Präsentation mit drin. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, erbarme dich mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Es ist keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Uns wird hier eine Geschichte erzählt von einem echten Wunder. 10 Männer werden von einer Krankheit geheilt, die damals der sichere Tod war. 10 Männer bekommen die Chance auf ein komplett neues Leben. Denn nicht nur ihre Krankheit, sondern auch all die Einschränkungen, die damit verbunden waren, werden von ihnen genommen. Sie alle haben den Glauben, der sie auf Jesu Worte vertrauen lässt. Ohne dass er sie berührt oder irgendetwas tut, irgendeine magische Formel brabbelt oder sonst etwas. Ohne dass, nur auf seinen Befehl hin, gehen sie zu den Priestern, um sich ihre Heilung bestätigen zu lassen. Priester, die waren damals sowas wie die Amtsärzte, die waren dafür zuständig zu prüfen, ist jemand jetzt gesund oder nicht? Und besonders bei den Aussätzigen war diese Prüfung von ganz großer Bedeutung. Denn nur ein wirklich vollständig Geheilter durfte zurück in die Gesellschaft. Die Priester waren schlichtweg dafür zuständig, die Gesellschaft vor einer Epidemie zu bewahren. Und Jesus nimmt hier die Aufgabe der Priester ernst. Und auch die Gebote im Umgang mit den Aussätzigen, die nimmt er hier ernst. Er nähert sich ihnen nicht, er berührt sie auch nicht. Er fordert diese vorgeschriebene Sichtung durch die Priester. Jesus durchbricht hier also nicht die Gebote, die es damals galten, sondern er erfüllt sie. Und im Rahmen dieser Gebote schenkt er aber trotzdem eine nahezu undenkbare Heilung. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, was für eine Freude das bei diesen Männern ausgelöst hat. Endlich zurück nach Hause. Zurück zur Familie, zurück ins Leben. Wisst ihr noch, was für eine Freude das war, als es hieß, jetzt können wir endlich wieder raus? Endlich wieder andere Leute treffen dürfen? Endlich wieder jemandem ohne Maske gegenüberstehen können? Wisst ihr, was das für eine Befreiung war? Ich weiß noch, wie schwer es war, mich daran zu gewöhnen, dass diese Regeln alle nicht mehr galten. Wieder anderen ohne zu zögern die Hand zu reichen. Oder mal jemanden in den Arm nehmen. Was zuvor als Körperverletzung gegolten hat, das war plötzlich wieder eine Geste der Zuneigung. Und genau in so einem Wechselbad der Gefühle müssen auch diese 10 Männer drin gewesen sein. Pure Freude, gemischt mit einer Suche nach Orientierung. Und doch kommt in diesem ganzen Wirrwarr nur einer von ihnen auf die Idee, dorthin zu gehen, wo er die Heilung erfahren hat. Nämlich zurück zu Jesus. Einer kommt mit all dieser Freude und Dankbarkeit zu dem, dem er es zu verdanken hat. Der schaut also nicht sofort auf das, was ihm jetzt möglich ist, sondern zuerst geht er zurück, um Gott zu loben und Jesus zu danken. Er nimmt sich hier die Zeit für echte Dankbarkeit. Er nimmt sich die Zeit, dem die Ehre zu geben, dem sie gebührt, nämlich Gott. Leider wird diese Dankbarkeit des einen ja überschattet, ja davon, dass es eben diese anderen 9 gibt, die nicht zurückkommen. Und Jesus stellt ja diese Frage, waren es nicht 10, die geheilt wurden? Und dahinter stehen ja dann diese Fragen, wo sind denn jetzt die anderen 9? Warum zeigen sie nicht ihre Begeisterung, ihre Dankbarkeit? Warum drücken sie das nicht aus? Und wenn ich diese Fragen habe und mich damit beschäftige, dann komme ich an den Punkt, dass ich anfange, mich selbst zu hinterfragen. Wie ist das eigentlich mit meiner Dankbarkeit? Wäre ich in dieser Situation dieser eine? Oder wäre ich doch eher einer von den 9? Nehme ich mir diese Zeit, um wirklich dankbar auf das zu sehen, was ich erlebe? Oder schaue ich doch immer nur nach vorne und auf das Nächste, was mich erwartet? gebe ich dem die Ehre, dem sie gebührt. Letztlich führt mich all dieses Fragen dazu, ob ich Gottes Wirken in meinem Leben überhaupt sehe, ob ich es wahrnehme, ob ich es würdige. Und wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich, dass ich ganz häufig bin wie einer von diesen neuen Männern. Denn die wurden genauso geheilt. Sie haben auch diese neue Freiheit geschenkt bekommen. Aber sie haben Gott darüber nicht die Ehre gegeben. Ich war vor kurzem mal in einer Frauenstunde bei uns. Ja, ich durfte da sein als Gast. Unsere Männerstunde ist ausgefallen, die läuft parallel. Und da habe ich von einer der Damen aus unserer Gemeinde eine Predigt zur Dankbarkeit gehört. Und da ging mir etwas auf. Denn sie hat uns so einen Moment der Besinnung geschenkt. Denkt mal drüber nach, wofür ihr dankbar seid. Und mir sind ganz viele Dinge eingefallen. Meine Frau, meine Kinder, unser Haus. Ich habe meine Liste wirklich gehabt. Und was mich dann aber geschockt hat, war die Frage, die sie danach gestellt hat. Bei wem von euch steht auf der Liste das Erlösungswerk Jesu? Der größte Grund in meinem Leben, um überhaupt dankbar zu sein, den hatte ich in diesem Moment nicht im Blick. Und ich sage euch ehrlich, das hat mich erschreckt. Es hat mich wirklich geschockt. Wie kann es sein, dass ich auch nur einen Moment in meinem Leben vergesse, dass ich allein in Jesus erlöst bin? Wie kann es sein, dass diese Erlösung für mich so selbstverständlich ist, dass ich sie vergesse? Wie kann es sein, dass ich dafür nicht mehr dankbar bin? Ihr versteht vielleicht, warum mich das erschreckt hat, dieser Moment. Denn das, was Jesus für uns getan hat, sein Sterben, seine Auferstehung, das schenkt uns absolute Freiheit. Es schenkt uns das ewige Leben. Es gibt uns die Möglichkeit, Gott neu zu begegnen. Und das ist ein Grund für ewige Dankbarkeit. Das ist ein Grund, ihn anzubeten. Und Gott darüber zu loben, dass er ihn, seinen Sohn, gesandt hat. Und trotzdem können wir das vergessen. Wir können, wie diese neuen Männer, darin scheitern, Gott die Ehre zu geben, die ihm eigentlich in unserem Leben zusteht. Und ich möchte euch jetzt mal kurz dazu einladen, so einen Moment des Nachdenkens euch zu gönnen. Hinterfragt euch mal selbst ganz ehrlich. Werdet ihr einer von den Neuen, die einfach weiter ihren Weg gehen? Oder werdet ihr der eine, der zurückkommt, um Gott die Ehre zu geben? Neben dieser Frage nach der Dankbarkeit wirft diese Geschichte für mich auch eine zweite Frage auf. Es fällt ungemein auf, dass Jesus sich nicht nur darüber wundert, dass nur einer von Zehnen zurückkommt, sondern er wundert sich noch mal mehr darüber, dass es ein Samaritaner ist. Er bezeichnet ihn sogar als Fremden. Und dafür ist es gut, sich mal das Miteinander von Juden und Samaritanern anzuschauen. Denn erst dieser Blick lässt uns ein Stück weit verstehen, was daran für Jesus so seltsam ist. Die Samaritaner, die sind ein Mischvolk. Es entstanden in der Zeit, als die meisten Juden in die Gefangenschaft nach Babylon verschleppt wurden. Und die Juden, die zurückgeblieben sind, die vermischten sich mit den anderen Völkern, denen, die dort lebten und denen, die auch von den Babyloniern dort angesiedelt wurden. Und so entstand ein Volk, das ganz klar den jüdischen Glauben kannte und auch an den Gott Israels glaubte. Aber daneben gab es eben noch andere Religionen, andere Götter, die in diesem Volk eine Rolle spielten. Und als dann die Juden aus der Gefangenschaft in Babylonien zurückkamen und anfingen, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen, da waren diese Samaritaner für sie Fremde geworden. Das ging so weit, dass sie sogar die Hilfe der Samaritaner beim Wiederaufbau abgelehnt haben. Und diese Ablehnung, die führte wiederum zu vielen Konflikten, Streitigkeiten und sogar Kriegen zwischen Juden und Samaritanern. Ein Höhepunkt erreichte das Ganze, als die Samaritaner dann ihren eigenen Tempel auf dem Gerizim bauten, um dort Gott anzubeten. Und diesen Tempel zerstörten die Juden, etwa 111 vor Christus. Und trotzdem blieb dieser Ort, dieser Berg, dieser Gerizim für die Samaritaner der Ort der Anbetung Gottes. Und somit war auch zur Zeit Jesu der Konflikt zwischen Samaritanern und Juden ganz präsent, obwohl sie eigentlich den gleichen Gott hatten. So waren sie sich doch sehr fremd. In vielen Dingen ähnelt diese Geschichte zwischen Samaritanern und Juden der Geschichte, die wir als Christen zwischen Katholiken und evangelischer Kirche haben. Ein Gott, ein Herr, ein Geist und doch zwei sehr unterschiedliche Arten, den Glauben zu leben. Aus der Sicht eines Juden, wie Jesus einer war, hatten die Samaritaner also etwas Fremdes an sich. Und doch begegnen sie uns ja immer wieder im Neuen Testament als Vorbilder im Glauben. So wie die Frau am Brunnen, eine Samaritanerin. Und sie wird zur Zeugin für Jesus in ihrem ganzen Ort, sodass dort einige zum Glauben an Jesus kommen. Oder die Samaritanerin, die Jesus richtiggehend bedrängt, damit er ihre Tochter von einem bösen Geist befreit. Auch zu dieser Frau spricht Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Und selbst in dem wohl bekanntesten Gleichnis von Jesus ist es ein Samaritaner, ein Samariter, der mit seiner Barmherzigkeit zum Beispiel für die Liebe zum Nächsten wird. An Jesu Umgang mit den Samaritanern sehen wir, wie das Fremde doch plötzlich sehr nah sein kann. Und wie der scheinbar so Fremde sogar zum Vorbild im Glauben wird. Genau das sehen wir ja auch hier in dieser Geschichte von den 10 Aussätzigen. Es ist ein Samaritaner, der zum Vorbild darin wird, dass er voller Dankbarkeit Gott die Ehre gibt. Ja, es geht sogar so weit, dass Jesus diesem Mann am Ende etwas Großes zuspricht. Allerdings geht das oftmals durch die Übersetzung ein bisschen verloren. Jesus sagt ihm: Dein Glaube hat dich gerettet. Im Griechischen steht dort Hepistis su Sesokin se. In vielen Übersetzungen wird das übersetzt als: Dein Glaube hat dir geholfen. Und damit beziehen diese Übersetzungen diese Aussage Jesu auf die Heilung, die der Mann erfahren hat. Aber dieses Verb, sozo, das bedeutet eigentlich vielmehr retten oder im Passiven halt gerettet werden. In Wirklichkeit geht es hier Jesus um die Rettung dieses Mannes, nicht um seine Heilung. Dieser Mann ist gerettet, weil er Jesus als den von Gott gesandten Retter erkannt hat. Er erkennt im Handeln Jesu das Handeln Gottes des Vaters. Und deshalb preist er Gott und er wirft sich gleichzeitig vor Jesus nieder. Dieser Samaritaner, der erfährt mehr als nur die Heilung seiner Krankheit. Er erhält das Heil in Jesus. Und das ist gerade angesichts seiner Fremdheit als Samaritaner ein ganz großer Zuspruch. Denn für Jesus war immer klar, sein Auftrag gilt den Juden. Jesus öffnet hier seine Sendung, die er von Gott hat, schon ein Stück weit. Denn eigentlich sind es erst die Apostel, die von dem auferstandenen Jesus dann nach Samarien und in die ganze Welt hinausgesandt werden. Jesus spricht hier diesem Mann das Heil zu. Das Heil, das er eigentlich erst noch im Begriff ist zu wirken. Und damit ist nicht nur dieser Mann, der weiß, was es bedeutet, dem die Ehre zu geben, dem sie gebührt, sondern auch Jesus ehrt diesen Mann für seinen Glauben. Er lässt ihm die Ehre zuteil werden, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich anderen vorbehalten wäre. Da dieser Mann aber weiß, wem sein Dank und wem auch die Ehre für seine Heilung gebühren, bekommt auch er diese Ehre von Jesus zugesprochen. Er wird aufgenommen in das Reich Gottes. Während die, die es eigentlich besser wissen müssten, diese Ehre nicht erhalten, weil sie nicht wissen, wem die Ehre über ihre Heilung gebührt. Und dass dem Samaritaner hier diese Ehre zuteil wird, das ist für mich eine Mahnung. Wahrer Glaube an Jesus als den Retter, das ist in jeder Form des Christentums zu finden. Selbst dann, wenn ich mit dieser Form so gar nichts anfangen kann, wenn die mir so komplett fremd ist, das sagt nichts über die Tiefe und Wahrhaftigkeit des Glaubens dieser Menschen aus. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns ehren, wem Ehre gebührt. Ehren wir unseren Gott für die Rettung und Erlösung, die wir in Jesus erfahren haben. Zeigen wir ihm unsere Dankbarkeit, indem wir ihn groß machen vor den Menschen. Und lasst uns auch unseren Geschwistern im Glauben, die in Ehre begegnen. Selbst dann, wenn ihre Art, Gott anzubeten, eine ganz andere und vielleicht so fremde ist. Wir dürfen dankbar sein für jeden Menschen, den Jesus in seine Nachfolge ruft. Amen.